Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt sie Doris Szefanowski. Das war die Woche der Kamala Harris. Erst vergangenen Sonntag hat ja US-Präsident Biden bekannt gegeben, doch nicht mehr für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Und seitdem wird die Vizepräsidentin von vielen wie ein Popstar gefeiert. Wer sie unterstützt, der versieht seine Kommentare in den sozialen Medien mit drei Emojis. Der Kokosnuss, der Palme und der amerikanischen Flagge. Kokosnuss und Palme beziehen sich auf eine Rede von Kamala Harris zum Thema Chancengleichheit vor einem guten Jahr. Damals zitierte sie nämlich ihre Mutter, die gesagt habe:
I don't know what's wrong with you young people. You think you just fell out of a coconut tree?
Ich weiß nicht, was mit euch jungen Leuten nicht stimmt. Glaubt ihr, ihr seid gerade erst aus einer Kokospalme gefallen? Euer Leben hängt zusammen mit eurem Umfeld, in dem ihr lebt, und allem, was vor euch passiert ist. Auch aus der Musikszene kommt jetzt Unterstützung. So hat die britische Sängerin Charlie XCX Kamala Harris als Brad bezeichnet. Was so viel heißt wie Göre, aber jetzt Menschen bezeichnen soll, die besonders authentisch sind. Ihr Album heißt auch so. Eine Sympathiebekundung, die das Wahlkampfteam gerne aufgegriffen hat, indem es den Wahlkampfaccount im gleichen Grünton einfärbte wie das Albumcover. Ein Hype hat sich da entwickelt, der das Image der bisher wenig beliebten Vizepräsidentin schon fast vergessen lässt. Was ist da passiert in der vergangenen Woche? Das habe ich die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bromfen gefragt. Kamala Harris ist doch dieselbe wie zuvor.
Kamala Harris ist ganz bestimmt dieselbe wie noch vor wenigen Wochen. Und man darf zwei Dinge am amerikanischen Wahlkampf nicht vergessen. Das eine ist, es ist schon seit langer Zeit, und ich nenne jetzt einfach nur John F. Kennedy, es geht schon auch noch früher los, immer auch ein politisches Theater. Und das heißt, was für John F. Kennedy damals Anfang der 60er Jahre diese Fernsehdebatte war, wo dieser charismatische, strahlende, junge, unglaublich eloquente Mann dann wirklich zu so einem politischen Popstar wurde, muss man heute einfach nochmal neu denken in Bezug jetzt nicht nur auf Fernsehdebatten, Radio viel weniger als früher, sondern die sozialen Medien. Und das Zweite, an dem man wirklich immer wieder festhalten muss, ist das, was man für Amerika als zivile Religion, Civil Religion nennt. Das heißt, dass viele politische Fragen religiös konnotiert werden. Es geht mir jetzt gar nicht so sehr um die wirklich religiösen Fraktionen innerhalb der amerikanischen Politik, sondern dass man eigentlich säkulare Phänomene mit bestimmten religiösen Bildern zu greifen versucht, wenn man sie erklärt. Ich rede jetzt hier von den Medien, aber auch von der Inszenierung von Politikern. Und damit meine ich, dass man sehr gerne in Amerika auf Bilder der Rettung zurückgreift. Also Kamala Harris soll jetzt die amerikanische Nation retten. Das wäre so die eine Seite dessen, was erklärt, warum jetzt hier sich auf einmal was verändert hat.
Diese Sehnsucht scheint es ja auch auf der anderen Seite zu geben, denn Trump wird ja von seinen Anhängern auch zu einer Art Messias verklärt.
Genau so ist es. Er soll auch die Nation retten. Und hier haben wir also zwei Retterfiguren und man muss dann auch sagen, sozusagen zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen von göttlicher Macht. Auch das ist nicht neu. Während dem Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts war es ebenso. Hier wird auf eine göttliche Macht appelliert, um eine irdische, säkulare Politik durchzusetzen von beiden Seiten. Nur ist das Narrativ ein anderes. Kamala Harris' Narrativ ist das der Hoffnung und der Freude. Und Donald Trumps Narrativ ist wirklich so ein bisschen was des Antichristen. Wenn wir uns nicht durchsetzen, dann kommt eine furchtbare Verunglückung der Nation zustande.
Lassen Sie uns nochmal auf Kamala Harris selber kommen. Sie haben gesagt, eine Hoffnungsträgerin, die ist sie ja auch eigentlich schon mal gewesen, als Joe Biden ins Amt kam. Als Vizepräsidentin ist sie dann aber im Schatten von Joe Biden geblieben, ohne eigenes Profil. Ist das denn ein typisches Frauenproblem, das sie hatte?
Ich würde gerne Kamala Harris im Sinne einer anderen amerikanischen Geschichte versuchen zu verstehen. Die Amerikaner lieben Comebacks. Das heißt, man kann nicht wirklich ein Comeback haben, man kann nicht wirklich nochmal aufsteigen, wenn man nicht vorher gescheitert ist. Und Kamala Harris war keine besonders erfolgreiche Kandidatin für das Präsidentschaftsamt. Damals waren ja auch Elizabeth Warren eine Möglichkeit, also nicht nur Biden, beiden. Und da hat sie bereits da schon keine besonders gute Figur gespielt, hat sogar allerdings in einer der Debatten mit beiden sich gestritten. Also es ging damals um diese ganze Frage von Kindern in Schulbussen, die in andere Teile der Stadt gebusst wurden. Und als er dann etwas sagte, meinte sie, ja, ich gehöre jetzt zu diesen Kindern in diesem Schulbus. Da dachte man, okay, das ist jetzt eine sehr selbstbewusste Selbstaussage. Und dann wurde das zurückgenommen und sie passte dann in diese Idee, die beiden hatte, nämlich zu zeigen, wir sind eine multiethnische Regierung, die der Vielstimmigkeit und der multiplen Ethnien Amerikas entspricht. Sie war dann eigentlich wie so eine Figur in einem größeren Mosaik. Ob das jetzt eine spezifisch weibliche Problematik ist, weiß ich nicht, denn ich glaube, die meisten von uns können sich an fast alle Vizepräsidenten der USA gar nicht mehr erinnern. Also Vizepräsident ist einfach eine Nebenfigur, die den Präsidenten stützt. Und so wurde sie ja dann eigentlich auch visuell immer inszeniert. Sie stand hinter ihm oder neben ihm, sozusagen flankierte ihn, war wie die jüngere Tochter gegenüber dem älteren Staatsherrn. Ob man ihr jetzt die Möglichkeit, sich zu entfalten, nicht geben wollte oder ob sie das erst noch lernen musste, das können wir eigentlich gar nicht sagen.
Dann lassen Sie uns noch mal auf die Geschichte mit der Kokosnuss zurückkommen, denn die Rede hat Kamala Harris vor mehr als einem Jahr gehalten und damals, da haben ausgerechnet die politischen Gegner die Rede benutzt, um sie lächerlich zu machen. Und jetzt wird das gleiche Video von den Fans aufgegriffen. Heißt das jetzt, eine Frau, die ja auch keine mitreißende Rednerin ist, die in der Wortwahl schon auch mal daneben greift, wird jetzt als authentisch gefeiert?
Ich bin mir nicht sicher, ob es hier um Authentizität geht und nicht mehr eher um Wirkungsmacht. Und das Interessante ist tatsächlich in unserer Welt, einerseits des Postfaktischen, aber auch der Möglichkeiten des neuen Spinning, also dass man sozusagen alte Bilder einfach nochmal neu einsetzen kann oder dass alte Bilder auf einmal in einem neuen Kontext eine ganz andere Bedeutung bekommen können, wird, das nennt man ja auch diese Meme-Kultur, kann so etwas aufgegriffen und völlig neu kodiert werden. Viele Präsidenten versprechen sich. Wir haben längst vielleicht schon vergessen, dass George W. Bush ja praktisch nie einen ganzen Satz sprechen konnte. Also ich glaube, es geht nicht so sehr um das Authentische, sondern stimmt es jetzt für den Moment? Und ich habe das Gefühl, was man jetzt zu ihren Gunsten einsetzen kann, ist, dass sie einfach ganz anders ist als Joe Biden. Das heißt, sie tanzt, sie lacht, sie ist sehr warmherzig und mütterlich. Sie bringt diese eigene kulturelle Mischung, die sie hat, das Indische, das Jamaikanische, das Kalifornische, Amerikanische, bringt sie alles wie in einen Mix zusammen und das passt für die Stimmung der Zeit, wenn das jetzt in der Popkultur, also vor allem auch der Musikkultur aufgegriffen wird. Eine ganz wichtige Sache bei der Wahl im Herbst sind die Frauen, ob die demokratischen Frauen oder die republikanischen Frauen, weil die Frage der Abtreibung eine ganz zentrale sein wird. Und da ist es natürlich interessant, dass man jetzt zurückgreift auf diese Rede, wo es um Frauenrechte ging und wo es um Mutterschaft ging. Es ist ja auch bezeichnend, dass Vance dann von Frauen, die keine Kinder haben, gesprochen hat, was eine unglaubliche Menge an Frauen jetzt auch wirklich verärgert. Denn man kann ja mütterlich sein und gegenüber verschiedensten Menschen. Es müssen ja nicht die natürlich geborenen Kinder sein. Und ich glaube, indem sie sich da bezieht auf das, was ihre Mutter ihr gesagt hat, so im Sinne von Frauen, reißt euch jetzt zusammen, ihr müsst auch was machen, das passt für den Moment.
Über die Unterstützung durch die Musik haben wir schon gesprochen. Es ist ja auch die Kultur, es ist Hollywood. Wie wichtig sind diese Unterstützer, George Clooney, Barbara Streisand, Taylor Swift?
Ich denke, um das zu verstehen, wie wichtig jetzt die Popularkultur sein wird, lassen Sie uns einfach nochmal an Timeline erinnern. Wir hatten das Attentat auf Trump und dieses ikonische Bild mit der gehobenen Faust und dem Blut im Gesicht. Dann haben wir diesen Parteitag, wo alles so aussah, als ob die Republikaner begeistert Einheit und Trump ist etwas freundlicher, als er auch schon mal war. Vance, alle gucken auf Vance. Und dann passiert jetzt das. Und alles dreht sich. Und was ist dazwischen gewesen? Die Taylor Swift Eras Tour. Und bei der Taylor Swift Eras Tour haben wir gesehen, was Millionen von Frauen wollen und mit ihren Töchtern und die Töchter mit ihren Vätern, die wollen einfach Teil einer friedlichen Gemeinschaft sein. Das können wir jetzt kitschig finden. Aber das ist ja ein Ausdruck eines momentanen Begehrens.
Das war die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen über Kamala Harris, die plötzlich in den sozialen Medien gefeiert wird. Wenn man heute Leute nach den Sternstunden der Menschheit fragt, dann würden wohl einige die Mondlandung nennen oder die Erfindung des Internets und geschichtlich aus deutscher Sicht sicher auch den Fall der Mauer. Diese Sternstunden hat Stefan Zweig nicht mehr erlebt. Er hat sich nämlich 1942 das Leben genommen im brasilianischen Exil im Alter von 60 Jahren. Sein Leben lang hat er sich aber mit Sternstunden der Menschheit beschäftigt. Ein Projekt, zu dem er immer wieder kurze Texte hinzugefügt hat, wobei schon das erste Buch ein Bestseller war. Dabei waren für ihn Sternstunden auch längst nicht nur positive Ereignisse, sondern auch schlimme, schicksalhafte Momente, wie das bittere Ende der Expedition von Polarforscher Robert Falcon Scott zum Südpol, der dort erkennen musste, dass er nur Zweiter geworden war. Bei den Salzburger Festspielen ist jetzt einigen Sternstunden von Stefan Zweig ein Theaterabend gewidmet mit Musik. Und unser Theaterkritiker Sven Rickleffs war bei der Premiere gestern Abend dabei.
Ladies and gentlemen, a warm welcome to the Salzburg Festival.
Gleich zu Beginn, es ist schon dunkel, die obligatorische Bitte um das Ausschalten der Mobiltelefone läuft noch, aber die Musik spielt schon. Da schickt Tom Lutz seine SchauspielerInnen von der Seite in den Zuschauersaal, so als seien sie zu spät gekommen, und lässt sie ganz leise immer wieder diese eine Frage stellen, die in ihrer vielfachen Bedeutung auch als Motto über diesem Abend stehen könnte. Wo ist mein Platz, flüstern sie. Die Antwort auf diese Frage ging Stefan Zweig auf seiner Flucht vor den Nationalsozialisten schon früh verloren, als er, der jüdische Schriftsteller, in seiner weitsichtigen Sensibilität Österreich und Salzburg bereits 1934 verließ, um nach London und New York schließlich im fernen Brasilien zu landen, wo er sich zusammen mit seiner Frau 1942 das Leben nahm. Und wo ist mein Platz? Das scheinen sich die sechs Figuren, die nun die Bühne erklimmen, in ihrer bunt gemixten und schreiend divergent gegenwärtigen Ausstaffierung auch weiterhin zu fragen. Auf diese Bühne hat Duri Bischoff, der treue Raumbildner von Christoph Marthaler, eine Art Museumsarchiv gebaut. Dort sind auf riesigen Industrieregalen jene Trümmer der Geschichte und Artefakte einer Erinnerungskultur eingelagert, mithilfe derer wir uns einbilden, Zugriff auf vergangene Zeiten und vielleicht auch auf Sternstunden der Menschheit zu erhalten. Ein Obelisk, ein Kanonenrohr, der Torso eines Pferdes, ein Wagenrad, eine Eisscholle, die Kabelrolle, mit der einst der Telegrafendraht durch den Atlantik verlegt wurde. Von all dem erzählt ja Stefan Zweig in seinen Miniaturen, von Napoleons Waterloo etwa, von Woodrow Wilsons Bemühen um den Völkerbund. Berührt man diese Museumstrümmer, lauscht man an ihnen, dann beginnen sie zu sprechen und eben davon zu erzählen.
Das Schicksal drängt zu den Gewaltigen und Gewalttätigen. Jahrelang macht es sich einem Einzelnen hörig, Cäsar, Alexander, Napoleon.
Die Fragen, die Geschichten sind, die Geschichte ist, immer auch Missklang, Kakophonie. Aus der Erinnerung, aus dieser Geschichte ragen Bruchstücke, Eisbergspitzen hervor, die sich zudem noch überlagern, die gegeneinander sprechen, sich übertönen. All das und mehr will Tom Lutz nun in seiner Salzburger Festspielversion von Zweigs Sternstunden der Menschheit zeigen. Deswegen überlagern sich auch hier die Stimmen, deswegen werden Zweigs Miniaturen fast nur in einer Unkenntlichkeit angerissen, deswegen irrt die Blasmusik zwischen Österreich und dem Fluchtort Brasilien herum und deswegen irrt auch das Personal in all seiner Banalität durch dieses Chaos, wie der Mensch ebenso ist. Lauscht er mal hier, mal da, spielt mit den Überbleibseln oder baut sich Pyramiden aus den Geschichtstrümmern, die symbolträchtig zusammenstürzen. All das also ist verständlich, die Absicht spürbar, und doch ist es Tom Lutz diesmal nicht gelungen, eine poetische Form zu finden, die über die Irritation hinaus in eine höhere theatrale Sphäre hebt. Im Gegenteil, diese Sternstunden bleiben erdenschwer am Bühnenboden, verwirren mehr, als dass sie Atmosphäre schaffen und erzeugen letztlich Langeweile. Erst als der Fokus der Aufführung sich auf das Schicksal des Dichters selbst richtet, der in seiner zunehmenden Verlorenheit im Exil seine ehemals pazifistische Zuversicht verliert, erst dann, wenn sich die SpielerInnen aus den Briefen vorlesen, die sie zerknüllt auf dem Boden finden, erst dann gewinnt diese Inszenierung etwas von jener feinsinnigen Qualität, die man eigentlich von Tom Lutz gewohnt ist. Trotzdem, eine Sternstunde des Theaters war dies wirklich nicht.
Sven Rickliffs berichtete über Sternstunden der Menschheit, ein Theaterabend nach Stefan Zweig bei den Salzburger Festspielen. Skulpturen wie riesige Schneckenhäuser oder meterhohe Türme, geschichtet wie Baumschwamm. Der Künstler Tony Craig, ehemaliger Leiter der Düsseldorfer Kunstakademie, der hat sich 2006 einen Traum erfüllt. Und zwar hat er in Wuppertal, wo er lebt, einen weitläufigen Park auf einem Hügel gekauft und sich dort seinen eigenen Skulpturenpark geschaffen. Den Skulpturenpark Waldfrieden. Zu sehen sind dort also viele Skulpturen von Tony Craig, aber auch von anderen. Außerdem gibt es im Park drei separat stehende, zum Teil verglaste Räume für wechselnde Sonderausstellungen. Und in zweien davon sind jetzt Werke des Künstlers Edoardo Paolozzi ausgestellt. Quasi eine Jubiläumsschau. Paolozzi wäre nämlich dieses Jahrhundert geworden. Unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber war für uns in Wuppertal. Paolozzi wurde in Edinburgh geboren, war also Schotte, aber sein Name, der hört sich ja nun gar nicht schottisch an. Wie kommt's, Frau Vielhaber?
Seine Eltern waren italienische Einwanderer und hatten in Edinburgh im Hafen eine Eisdiele, so wie wir das auch hier in Deutschland, die ersten Einwanderer, die wir hatten, machten ja Eisdielen. Und er ist dann mit 40 Jahren als feindlicher Ausländer interniert, nämlich in dem Moment, als Mussolini in den Zweiten Weltkrieg eintrat. Und er hat sein Leben lang darunter gelitten, eigentlich ein Fremder, wirklich ein Ausländer zu sein. Er hat in England studiert, ist dann aber ganz früh in den 50er Jahren, was alle Künstler machen, nach Paris gegangen, hat Max Ernst getroffen. Und das war wohl das entscheidende Erlebnis, die Begegnung mit den Surrealisten und deren Vorstellungen von Kunst.
In Köln, da kennen wir Edoardo Paolozzi von einem Brunnen in der Innenstadt in der Nähe des Rheins, eine begehbare Anlage aus Bronze. Sind denn jetzt in der Ausstellung ähnliche Werke, vielleicht natürlich etwas kleiner, in Wuppertal zu sehen?
Doris, dieser Rheingarten ist was ganz Tolles. Er entstand zu einem Zeitpunkt, als Paolozzi als Dozent oder Professor für Keramik an den Kölner Werkschulen war. Und wenn man diesen Rheinbrunnen sieht, dann kapiert man eigentlich die ganze Kunst von ihm. Das sind Collagen, und zwar dieser Rheinbrunnen geht parallel zum Rhein mit Wasser. Und er geht praktisch auch hinterm Dom los, aber er benutzt nichts Gotisches, sondern kommt eigentlich auf die romanische Geschichte von Köln. Und da sind jetzt so Versatzstücke. Man kann sich draufsetzen, man kann rumgehen, da sind Säulen, da sind, ich weiß nicht, architektonische Elemente. Und dieses Prinzip Collage zieht sich durch seine ganze Kunst. Und Tony Craig hat erzählt, das war 1971, hatte Paolozzi eine Ausstellung in der Tate in London. Und er kommt da rein und er sieht einen riesigen Container, so die hier bei uns den Müll abholen. Nur ist der ganz sauber. Und dieser Container ist voller Schrott. Und dann hat er sich gesagt, was? Das sollen zeitgenössische Künstler sein? Mhm. Das soll ein Vorbild sein? Und später hat er bemerkt eigentlich, was Collage bedeutet. Und darum hat er ihn jetzt geholt.
Und welche Werke oder was für Werke sind nun in diesen beiden Ausstellungsräumen zu sehen? Er ist ja auch Grafiker. Hat man das dann so aufgeteilt? Hier die Skulpturen, da die Grafik?
Ja, das ist eine sehr kluge Bemerkung, denn er hat eigentlich, Tony Craig, gläserne Pavillons, dass sie von außen die Skulpturen drin sehen und von innen sehen sie die Skulpturen in der Natur praktisch, in diesem Wald, unter diesen Bäumen. Es gibt aber ein Pavillon, der Wände hat, wo man eben auch Bilder hinhängen kann oder in diesem Fall Grafiken. Und gut, die Skulpturen sind teilweise so skurril, dass sie davor stehen und dann lesen sie plötzlich Miele. Und denken, was ist Miele? Was ist das, eine Tür von einer Waschmaschine oder vom Trockner oder was ist das eigentlich? Er hat wirklich das Gefundene, aber jetzt nicht wie Duchamp, dass er vorgefundene, fertige Sachen dahinstellt, sondern er sitzt sie mit anderen zusammen, Sachen zusammen. Das so, wie ich Ihnen das jetzt sage, da denken wir auch, gab es so eine Miele-Tür oder hatten meine Eltern das oder mit was verbinde ich das? Wo hat er jetzt diese Form her, die aussieht wie eine Google-Hub-Form? Wenn sie aber unten da sind, wo die Grafiken hängen, dann begreifen sie, dass Paolozzi wirklich als Erfinder der Popart gelten kann, wie er grafische Sachen umsetzt, lange, lange bevor Warhol das gemacht hat. Er macht dann Fotogravüren, das heißt, er nimmt Fotos aus der Werbung, aus den Zeitungen, fotografiert die und macht daraus Grafiken. Und ich meine das, wenn Sie sehen von Warhol die Trash und die Unfälle und alles und der elektrische Stuhl, das ist alles da schon in den späten 50er Jahren. Das ist grandios zu sehen. Und Sie merken aber auch, dass er Spaß am Dekorativen hat. Er hat auch mal eine Firma für Tapeten gehabt und dann sieht das so aus wie unsere Vorhänge in den 70er Jahren von IKEA.
Dann wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass in dem anderen Raum auch noch Werke von Bertha Fischer zu sehen sind, eine Berliner Künstlerin, die in Düsseldorf die Galerie ihrer Eltern übernommen hat, quasi als eine Art Gegengewicht. Unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber war das über die Ausstellung Edoardo Paolozzi im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal. Viele ethnologische Museen in Deutschland haben im wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. In den Sammlungen dieser Museen befinden sich nämlich oft tausende Schädel, Skelette, Knochen und Zähne, menschliche Gebeine, also die in der Regel während der Kolonialzeit in Afrika geraubt und nach Deutschland gebracht wurden. Darunter auch Schädel von Menschen, die den deutschen Kolonialherren Widerstand leisteten und deshalb hingerichtet wurden. Dass diese sogenannten Human Remains nicht in deutsche Museen gehören, sondern zurückgegeben werden sollen, das ist inzwischen politischer Konsens, ein klares Ziel also. Warum sind diese Rückgaben aber so schwierig und so langwierig? Martina Keller berichtet und hat über die Probleme auch mit Betroffenen gesprochen.
My name is Zablon Kiwelo. The grandson of Sindato Kyutesha.
Mein Name ist Zablon Kiwelu, der Enkel von Sindato Kyutesha, der vor 120 Jahren in Tansania gehängt wurde. Ich bin nach Berlin gekommen, um den Schädel meines Großvaters zu sehen.
To see the skull of my grandfather.
Zablon Kiwelu ist Mitte 70. Sein Großvater war zu Lebzeiten Berater des charismatischen Chagga-Fürsten Mangimeli, der am 2. März 1900 mit 18 weiteren Anführern von den deutschen Kolonialherren hingerichtet wurde. Ein DNA-Abgleich brachte 2023 den Beweis, dass sich der Kopf von Sindato Kyutesha Kiwelu in einem Depot der Stiftung Preußischer Kulturbesitz befindet.
I'm the one.
Ich bin derjenige, der die Gebeine meines Großvaters zurückbringen soll. Wir hatten kein Begräbnis in unserem Land. Wenn ich daran denke, schmerzt mich das sehr.
Die Szene spielte sich im Mai im Archäologischen Zentrum Berlin ab. Dass der Kopf von Sindato Kyutesha Kiwelu identifiziert werden konnte, ist eine Ausnahme. Der weitaus größte Teil der geraubten Gebeine wird nie irgendwelchen Nachfahren zugeordnet werden können.
In der Regel handelt es sich bei den menschlichen Überresten, die wir hier haben am Museum, um menschliche Überreste von geplünderten Gräberfeldern.
Bernhard Heeb ist Kustos am Museum für Ur- und Frühgeschichte in Berlin und leitete die Aufarbeitung der Sammlung.
Und es waren Gräberfelder, teilweise sicherlich noch aktive Gräberfelder. Und man hat sie ohne Zustimmung, vielleicht im Wissen der Einheimischen, aber ohne deren Zustimmung, durchaus geplündert.
Die Deutschen sammelten auch Gebeine von Schlachtfeldern oder erhandelten von einheimischen Herrschern die Trophäen getöteter Feinde. Die afrikanischen Schädel sollten vermessen werden, um zum Beispiel aus ihrem Volumen auf Intelligenz zu schließen. Heute darf auch abseits solcher rassistisch motivierter Fragen mit menschlichen Überresten aus Unrechtskontexten nicht geforscht werden. Ausgenommen ist lediglich Provenienzforschung, weil sie die Voraussetzung schafft, um geraubte Schädel zurückzugeben. Doch für die Rückgabe braucht es die Kooperation der tansanischen Seite.
Wir haben ein halbes Jahr lang versucht, einen Kooperationspartner zu bekommen und wir haben keine Antwort darauf gekriegt.
In manchen afrikanischen Staaten wird die Restitution geraubter Gebeine zum Politikum. So gab Deutschland zwischen 2011 und 2018 Skelette und Schädel an Namibia zurück. Die Regierung dort aber leitete sie nicht an die betroffenen Nama und Owa Herero weiter, sondern lagerte sie im Unabhängigkeitsmuseum von Windhoek. Die Restitution geraubter Gebeine an Tansania hat der deutsche Staat erst auf Drängen der Zivilgesellschaft zum Thema gemacht. 2023 entschuldigte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei betroffenen Familien in Tansania.
Die europäische Wissenschaftstradition muss mit sich selbst ins Reine kommen.
Jürgen Zimmerer ist Professor für afrikanische Geschichte an der Universität Hamburg.
Sie muss eben erklären, dass es diese furchtbare Forschung gibt, diesen dunklen Unterboden, und muss sich dem stellen. Und wir müssen eine Methode entwickeln, um diese Tausende von Human Remains, die in ganz Deutschland in irgendwelchen Lagern sind, so weit wie möglich zu rehumanisieren und zurückzugeben zur Bestattung oder hier angemessen zu bestatten.
Im Archäologischen Zentrum Berlin war ein Besprechungsraum mit hohen Fenstern feierlich geschmückt. Der Kopf von Sindatu Kiotesha Kiwelu ruhte auf einem Sockel, der mit einem elfenbeinfarbenen Stoff überzogen war. Der Moment der Begegnung gehörte allein Sablon Kiwelu, der von einer Nichte und einem Neffen begleitet wurde. Im Anschluss äußerte sich der Älteste.
Es ist eine Freude, obwohl es sehr traurig war, dass wir die Möglichkeit hatten, den Kopf unseres Großvaters zu sehen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Ich danke der Organisation, die den Kopf so aufbewahrt hat, dass man ihn heute nach über 100 Jahren noch sehen kann. Ich bitte die Deutschen, den Kopf zurückzubringen und sich auch bei unserer Familie persönlich zu entschuldigen.
Ob die Wünsche von Sablon Kiwelu in Erfüllung gehen, ist jetzt Sache der Politik. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz setzt sich dafür ein, identifizierte Schädel so rasch wie möglich den Familien zu übergeben. Sie lässt bereits eine Holzkiste fertigen, in der der Kopf von Sindatu Kiotesha Kiwelu heimkehren kann.
Martina Keller berichtete über die Rückgabe geraubter Gebeine aus der Kolonialzeit an die Ursprungsländer. In der Nähe des Berliner Reichstags soll das Deutsch-Polnische Haus entstehen, eine Erinnerungs- und Begegnungsstätte. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Noch ist die Wiese unbeplant und unbebaut, aber es gibt einen Bundestagsbeschluss von 2020 und ein Konzept für das Deutsch-Polnische Haus. Neuer Deutschlandbeauftragter der polnischen Regierung ist der Historiker Krzysztof Rochniewicz, und der dringt nicht nur auf Entschädigung für noch lebende polnische Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk regte er heute eine Umsetzung des Deutsch-Polnischen Hauses in Etappen an.
Was ich an diesem Projekt interessant finde, dass man gesagt hat, Denkmal ja, eine Ausstellung, die Zeit des Zweiten Weltkrieges, der deutschen Okkupation in Polen thematisiert. Wo ich ein bisschen Angst habe, ob der Vorschlag, allen Komponenten, die zu diesem Haus gehören, habe ich schon erwähnt jetzt, Denkmal, Ausstellung, Bildungszentrum, ob man das nicht jetzt auf Etappen verteilen sollte, damit man das tatsächlich realisiert und auch sogar schnell realisiert, mit dem Denkmal beginnt, damit noch Leben den Opfer der deutschen Okkupation bei der Enthüllung dieses Denkmals sein können.
Erstmal mit einem Denkmal anfangen, sagt Historiker Krzysztof Rochniewicz. Bei seiner Rede im US-Kongress, da hat der israelische Premier Benjamin Netanyahu die Kriegsführung gegen die Hamas verteidigt, seine Kritiker kritisiert. Um seine Ansprache gab es Proteste, aber auch Zustimmung. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann sagte heute Morgen in diesem Programm zum Wunsch nach einem Sieg Israels:
Das, was die Leute im Kopf haben, ist der Wunsch nach Rache, nach Vergeltung, nach Bestrafung der Palästinenser, nicht nur der Hamas. Der Wunsch nach einem Sieg. Das muss mit einem Foto enden, das Sieg bedeutet. Genauso wie die rote Fahne auf dem Brandenburger Tor und auf dem Reichstag. So etwas muss dabei herauskommen.
Zugleich beschrieb Historiker Zimmermann eine gewisse Blindheit gegenüber Fremdwahrnehmung seines Landes, die die Gegnerschaft zu Israel nur noch größer und normaler macht.
Man befindet sich eben in dieser Blase, wo man nicht darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Welt insgesamt sich mehr und mehr von Israel distanziert.
Soweit Moshe Zimmermann. Tristan Tannhäuser Parsifal in Bayreuth bei den Richard-Wagner-Festspielen, da sind sie seit Donnerstag wieder aufgenommen oder neu inszeniert worden. Entgegen anderslautenden Vermutungen berichtet der Grüne Hügel, das Haus ist voll. Sie seien komplett ausverkauft, sagte Festspielsprecher Hubertus Herrmann. Regelmäßige Bayreuth-Besucherin Claudia Roth hatte sich Kritik zugezogen, als sie vorschlug, bei den Wagner-Festspielen auch andere Opern aufzuführen, etwa Humperdings Hänsel und Gretel. Offenbar fühlte sie sich bei einem anderen Konzertbesuch wohl. Die Kulturstaatsministerin ist in München beim Taylor Swift-Konzert gewesen und schwärmt. Geballte Power und Leidenschaft sei das gewesen, schrieb sie auf Instagram. Und sie bedanke sich auch für Freundschaftsarmbänder. Ich bin definitiv in meiner Swiftie-Ära angekommen. So Roth. Mit Wagner möchte man nur sagen, ertrinken, versinken, unbewusst höchste Lust.
Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Lage in Nahost nach dem Raketenangriff auf die Golanhöhen. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.